sehr, Herr Professor Frankowski. Und ich freue mich und heiße Sie herzlich willkommen. Ihr Interesse allein, dass Sie hier sitzen, beweist schon, dass Sie sich dem Geiste sehr offen sind. Ich möchte nicht sehr viele Worte zur Einleitung machen, weil ich noch sehr viel zu sagen habe, obwohl ich nicht mit mathematischen, quantitativen Ausdrücken kommen kann. Ich kann Ihnen auf dem Gebiet von Imagination und Intuition, nicht mit Statistiken, nicht mit materiellen, mathematischen Formeln dienen, sondern hier sind wir im Tasten. Zuallererst möchte ich teile die Stunde in zwei Teile, nämlich der erste Teil beschäftigt sich mit Imagination und der zweite mit Intuition. Ich darf vielleicht sofort anfangen mit dem Thema, möchte aber ersuchen, mir einen Wink zu geben für den Fall, dass Sie weder meine Sprache noch den Laut der Sprache, den Ton verstehen. Verstehen Sie hier alle? Gut, danke. Imagination. Im Zeitalter rapiden Fortschritts aufgrund wissenschaftlicher Methoden und deren Anwendungen in der Technik und so weiter, ist es verständlich, dass man als wirklich, als real nur das nimmt, was gemessen, gewogen, gezählt werden kann, mit anderen Worten all das, was der Mathematik, ihren Gesetzen und Formeln gerecht wird, das heißt, sie anwenden kann und Beweiskraft findet. Jedoch steht gerade der heutige fortschrittliche Mensch wieder und wieder vor unenträtselbaren Erfahrungen, die sich universal kundtun. Diese lassen sich nicht in Formeln zwängen, nicht einfangen in Zahlen und Statistiken, in Maß, Gewicht und Operationen mit Zahlen und deren Brüchen oder auch in elektronisch-magnetische Mikrowellen. Unter diesen Erfahrungen oder besser unter die uneinfangbaren Phänomene der Wirklichkeit und der menschlichen Erfahrung gruppieren sich auch ein Imagination und Intuition, womit sich unser gestelltes Thema befassen wird. Geistesgeschichtlich gehören beide in die Philosophie bzw. zur natürlichen und eventuell geoffenbarten Theologie und auch die Psychologie, die Psychoanalyse und die Soziologie, die letzteren immer noch als Pseudowissenschaften beurteilt von Exaktwissenschaftlern, sind interessiert an diesen Erfahrungsgegebenheiten. Auf jeden Fall rechnen die Exaktwissenschaften sie zum Bereich des wissenschaftlich undurchsichtigen, unmessbaren, unexperimentierbaren, zum Irrationalen. Doch sind Imagination, Intuition, Gegebenheiten, die angetroffen werden in allen Kulturen, bei allen Generationen, bei Kindern und Greisen, bei Männern und Frauen, bei Ungebildeten und Gebildeten. Dazu kommt, dass gerade diese Phänomene wert- und kreativitätsbereichernd sind, ja sogar bestimmend und schwerpunktsetzend in der Geschichte der jeweiligen Kultur beziehungsweise in der Geschichte der Menschheit überhaupt. Wenn man diese universal vorkommenden, bedeutenden Erfahrungen irrational bezeichnet, dann darf das nicht verstanden werden als etwas Unvernünftiges, Unrationales, sondern es soll begriffen werden, und hier zitiere ich ganz besonders Nikolai Hartmann, als etwas durch Wissenschaft und Maße Uneinfangbares, als etwas diese Übersteigendes, aber es muss anerkannt werden als etwas Reales, Gegebenes, Wirkliches. Imagination, auf diese beschränken wir uns zuerst. Das Wort stammt aus dem Lateinischen, hergeleitet von Imago oder Bild. Im heutigen Sprachgebrauch wird Imagination gleichwertig übersetzt und gebraucht wie Einbildung oder Fantasie. Diese drei Ausdrücke sind austauschbare Bezeichnungen. Es gibt keine akkurate Definition für Imagination. Man findet aber versuchsweise Erklärungen, zum Beispiel die von Coleridge. Ich zitiere: Imagination ist eine hohe Fakultät der Intelligenz des Menschen, die alltägliche, rohe Erfahrungen synthetisiert zu konkreten Bildern oder Images, die Formen und Ordnungen erkennt und gegenteilige Elemente wie Gefühl, Vision, Gedanken zusammenwirkt, zusammenschmilzt, fusioniert zu einem einheitlichen Ganzen. Imagination ist nach bestimmten Gesetzen mit Wahrnehmung, Wunsch, Kraft und Vernunft verbunden. Diese Verbindung zeigt darauf hin, dass die Einbildungskraft ihre Wurzeln im Wirklichen hat. Ich habe Ihnen hier ein kleines Diagramm gezeichnet und Sie sehen hier Wirklichkeit im grünen Rahmen und die Wirklichkeit umfasst hier, ich habe nur herausgesucht, Apfel, ich hätte eine Spinne, ich hätte den Globus, ich hätte einen Fluss, ich hätte irgendetwas, auch etwas Künstliches, ein Auto, einen Computer anstelle des Apfels setzen können. Aber drüben steht auch der Mensch. Und das gibt uns schon die Unterteilung zwischen in der Wirklichkeit, in der Bipolarität, zwischen Objekt, Objekten und Subjekt. Objekt ist das, was erkannt wird. Subjekt ist das, was erkennt. Und im ganzen Bereich des Kosmos, der menschlichen Erfahrung nach, gibt es eigentlich hier nur intellektuelle Erkenntnis im Reiche des Menschen. Sie haben hier also die bipolare Erkenntnissituation unterschieden zwischen Objekt und Subjekt. An Erkanntem kann irgendetwas sein, mein Zeigestab, meine Stimme, mein Husten, irgendetwas. Und auch ich selbst kann mir Objekt sein bei Reflexion. Ich kann nachdenken über meinen eigenen Gedanken, über meinen Wunsch, über mein Gefühl. Und dann wird es mir auch Erkenntnisobjekt. Wir haben hier also diese Unterscheidung Wirklichkeit und ich habe die Hand hier ausstrecken lassen nach außen zum Objekt. Und das ist eigentlich auch die innere Haltung des Menschen, wenn er haben will. Wenn er aber denkt, macht er das sozusagen zu einer Erhöhung seines Seins. Im Sein hier ist aber alles begriffen, alles was existiert, auch wenn es rein gedanklich, rein imaginär ist. Hier zeige ich nur ein Spektrum der Intelligenz und habe analog das dargestellt im Vergleich mit dem Licht. Es ist vom Licht gesprochen worden. Im sichtbaren Licht ist das Bewusstsein des Menschen, solange er sich dessen bewusst ist und seiner Inhalte. Aber durch die Höhen- und Tiefenpsychologie wissen wir, dass wir ungeheure Unterschichten in uns tragen und Überschichten. Zum Beispiel Viktor I. Frankl aus Wien, der große Logotherapeut, der unterscheidet sehr klar zwischen Unter- und Überbewusstsein und spricht nicht nur von der Tiefenpsychologie, die er von seinem Lehrer Freud hatte, bei dem er studierte, sondern er spricht jetzt auch von der Höhenpsychologie, wohin der Mensch sich sehnt und wonach er aufsteigen kann. Ja, sehen Sie dann da hinten gut? Gut, ich danke. Nun möchte ich hier sagen, das also Bewusstsein des Menschen in dieser Mittelschicht haben wir vergleichbar auf sichtbares Licht. Also, wir haben gestern schon gehört von den Herzchenwellen, infraroten Wellen. Das wäre dann verunglücklich im Unter- oder auch im Unbewusstsein. Und wenn wir hochsteigen,
Krankheiten gehen wir zu den Ultravioletten Licht, zum Röntgenstrahlenlicht und so weiter. Und da oben sortieren wir dann ein Intuition, Imagination, Kreativität und Ähnliches.
Nun ergebe ich Ihnen hier ein Diagramm, es ist mein eigenes, durch das Studium der Erkenntnisgeschichte. Wir haben hier in allen Zeiten der Geschichte und allen Generationen bei allen Menschen ein Aufsteigen der Erkenntnis und des Bewusstseins und damit auch der Fähigkeit der Imagination, der Fähigkeit auch Intuition zu haben. Ich gehe hier zurück. Und zwar geht es nach Professor Ong von der Oxford-Universität, von der St. Louis-Universität, und er hat mir sein Buch extra dazu geschickt. Und ich habe hier nur, also das ist ziemlich willkürlich in Kreise gefasst. Bitte? Ach ja. Hören Sie mich jetzt? Danke. Ich habe hier, ja, das geht aber nicht mit mir.
Vielleicht können wir das ein bisschen herumholen.
Okay, ich möchte nämlich bei Ihnen gehen und zeigen.
Ja, natürlich. Ja, dann kann ich.
Ja, also kein Umhängsel. Gut, wenn Sie mich nur verstehen. Was Sie hier sehen, die unterste, das ist sozusagen die Urkultur, die orale Kultur. Wenn Sie sich vorstellen, der Mensch kommt aus dem Urwald heraus und hat dann natürlich seine Schwierigkeiten mit den Tieren, mit der Jagd, mit dem täglichen Lebensbedarf, das zu decken und so weiter. Und da gab es weiter keine Kultur als das mündliche Weitergeben an den Sohn, an die Familie, an die nächste Generation und so weiter. Und das ist also das Einzige, was wir hier haben an Speicherung, das Instrument ist der Mund und das Gedächtnis, in dem alle Begriffe gespeichert werden und weitergegeben oral. Und dies ist dann weitergegeben sozusagen durch Rezitation. Und das war vielleicht, Ja, danke. Sehen Sie, ich bin doch technisch ein Idiot. Wir haben also die Weitergabe der Erkenntnis und auch der Imagination, der Umänderung unserer Erkenntnis. Denn aus dem Apfel kann ja ein Elefant werden, nicht wahr, in meiner Imagination. Und wenn ich das weitergebe, dann ist es nur rezitativ mündlich. Und das hat sich vielleicht zugetragen so vor 10.000 oder 20.000 Jahren menschlicher Geschichte. Ich gehe weiter zum zweiten Kreis. Und das ist die sogenannte chirografische Kultur, in der man das Bedürfnis spürte, dass man das Wissen auch weitergeben kann durch Dokumentation. Und man benutzte dazu die Hand und das Schreiben auf Häute, auf Holz, auf Steine und so weiter. Und man hat chiffriert. Und das ist etwa um 9000 vor Christus. Sie sehen, meine Kreise sind durchlöchert, das heißt, auch heute noch haben wir ja orale, chirografische und so weiter Kultur, weil wir auch mit diesen Mitteln arbeiten. Der dritte Kreis, jetzt gehen wir schon zu 1450 und da vermehrt sich das Wissen ungeheuer rasch durch Gutenbergs Erfindung der typografischen Buchstaben, Buchdruck und so weiter und wir haben auf mittels Maschinen, auf Papier, in Büchern, Bibliotheken das menschliche Erkennen, auch die menschliche Imagination und so weiter, Intuitionen, Erkenntnisse, Erfindungen, also in diesem Kreis. Und dies, da vermehrt sich also das menschliche Wissen und auch die Weitergabe der Imagination, schreie ich nicht zu laut, vermehrt sich das menschliche Wissen innerhalb 50 bis 100 Jahren, geht es also rapid aufwärts. Und jetzt sind wir schon bei unserem lieben Herrn Dr. Senkowski in der elektronischen und elektrischen und elektrisierenden Kultur. Und das sind wir ganz warm. Und da sehen Sie, hier hat man Strom und Stromwellen, Tonbänder und Platten und so weiter und so weiter. Da könnten Sie uns noch mehr aufzählen. Und man hat jetzt außerhalb des menschlichen Gehirns und Denkens auch noch extrazerebrale Brüter. Hier, nicht wahr? Zur Wissensvermehrung. Und das ist ungefähr so geschehen um 1920. Marconi und die alle gehören da schließlich hin. Und 1925, dass in 25 Jahren vermehrt sich das Wissen oder verdoppelt sich alle Erkenntnis. Und jetzt steigen wir noch weiter, denn wir sind ja bereits in der sogenannten laserierten Kultur. Wir arbeiten schon mit Laserstrahlen und dieses Mal wird es nämlich dreidimensional. Es wird mir nicht nur tönend, sondern und nicht nur flächenhaft sichtbar, sondern dreidimensional. Und das wissen Sie ja vom Fernsehen her, das ist bereits alles im Anbruch. Ja. Und da vermehrt sich das natürlich enorm schnell, auch das Dreidimensionale. Und wir haben 15 bis 25 Jahre, dass sich das menschliche Wissen, das Wissen der Menschheit verdoppeln kann. Und jetzt kommt meine Erfindung dazu. Vielleicht schieben wir es weiter runter. Ja, so jetzt. Und das ist jetzt meine Erfindung. Denn ich stelle nämlich fest, dass wir EEG-Wellen und so weiter haben und das Bewusstsein, sein allein der Speicher ist, aber wir gehen jetzt auch in ASW, außersinnliche Wahrnehmung, und wir haben, was ich als Ausdruck geprägt habe, bitte, das finden Sie noch in keinem Buch, ich bin noch nicht dazu gekommen, zephalisierte Kultur. Und da hinein gehen wir ja mit unseren Versuchen, wenn Sie zum Beispiel die Russen nehmen oder die Amerikaner oder die Tschechen oder die Japaner, die machen das schon. Und da haben wir dann, jetzt haben Sie ja schon unten die Spitze gesehen, sehen Sie die Ausbreitung menschlichen Wissens und die Erzählung der menschlichen Imagination, aber zeitlich braucht es nicht mehr so lang. Wir kommen zum geradezu Kreuzungspunkt oder zur Vergegenwärtigung allen Wissens. Ich komme auf diesen Punkt später noch zu sprechen. Dieses Diagramm ist mein eigenes und ich habe es noch nicht der Kritik ausgesetzt, außer jetzt Ihrer. Es ist schon schwer zu handeln mit diesen Fingern. Ja. Und jetzt bitte. Ja. Nun, dies alles zeichnet den Menschen aus. Das haben wir nicht in der Geschichte der Tiere. Ich war neulich sehr ergriffen. Ich habe da das Interview von Hans Küng gehört am Fernsehen. Und man hat ihn gefragt, wieso er zu seinem letzten Buch über ewiges Leben gekommen ist, was ihn da angeregt hätte. Und dann hat er gesagt, es hat ihn immer schon beeindruckt, dass es nur für Menschen Friedhöfe gibt. Das heißt, ein Hinüberahnen, ein Hinübergreifen. Sie finden keinen Friedhof für Flöhe und für Hühner und für Elefanten. Das gibt es nicht. Wir sind die Ahnenden, die Transzendierenden, die Hinübergreifenden und so weiter. Nun haben wir aber schon auch hier ganz gewaltige Fortschritte. Und jetzt werde ich Sie vielleicht erschüttern, ich weiß es nicht. Dies sind jetzt die allerletzten Erforschungen in Bezug auf das Gehirn. Nämlich, also das Gehirn ist auch evolutionär natürlich. Also das ist mal, ich stelle nur das Gehirn vor, ich möchte dazu sagen, also anatomisch korrekt, ich habe das aus Büchern genommen, aber meine Einteilungen sind sehr willkürlich, nur interpretativ durch mich selbst aufgrund der allerneuesten Forschungen. Und was Sie hier sehen, das ist das Gehirn als solches und da haben Sie das Stammhirn, das uns eigen ist, zum Teil auch noch glaube ich, sogar mit den höher entwickelten Tieren und so fort. Und dann haben wir eben diese Gehirnlappen und so weiter. Darauf brauche ich nicht eingehen, das können Sie bei Ärzten oder bei Anatomikern und so weiter finden. Für mich und für Sie dürfte interessant sein, was ich jetzt sage. Und ich hoffe, ich erschüttere nicht Ihren Glauben. Ich selbst bin tiefst überzeugt von Christus und von Gott. Aber wir gehen jetzt in eine Forschung ein, in diesen letzten 5 bzw. 10 Jahren, die uns schon wirklich sozusagen auf die Zehenspitzen stellen lässt, auch retrospektiv. Hier haben Sie nun die beiden Gehirnlappen, da unten natürlich noch das Stammhirn und da die rechte Hemisphäre und hier die linke. Das habe nur ich so gemalt, damit Sie unterscheiden können zwischen den beiden, denn um die geht es jetzt. Also, nach Julian James, der ein Buch geschrieben hat, 77, es ist nicht übersetzt, und das heißt The Origin of Consciousness, der Ursprung des Bewusstseins, in the Breakdown of the Bicameral Mind, im Herunterschneiden des zweihälftigen Gehirns oder Bewusstseins sozusagen. Nun hat er aufgrund von Forschungen sowohl und Experimenten festgestellt, und das zitiere ich jetzt, da hat er diese umstrittene Hypothese, er ist von der Princeton-Universität in Amerika und er scheint nachweisen zu können, aufgrund vieler Forschungen, vieler Tierexperimenten, Gehirnoperationsversuchen von anderen, zum Beispiel Penfield von Montreal und so weiter, dass zum Beispiel der Kodex des Hammurabi und große Teile des Alten Testaments vor etwa 3500 Jahren vor Christus erzeugt wurden von Leuten, die heutzutage als psychisch anormal kategorisiert werden würden. Unser heutiges Gehirn entwickelte sich aus dem frühen Stammhirn, dann dem rechten und später dem linken Gehirnteil. Dementsprechend war das Bewusstsein in früher Geschichte ein zweiteiliges Bewusstsein oder ein gespaltenes, Sie können sagen, schizophren, das ist heutzutage geläufiger, gemäß nicht nur der Evolution des Gehirns, sondern bezeugt durch die Denkweisen und deren Sprachproduktionen. Die linke Gehirnhälfte nach James besorgte das Bewusstsein, die linke Gehirnhälfte, sehen Sie, wie umständlich so ein blöder Philosoph doch sein kann. Hier, die linke Hälfte, auch bei diesen Altvordern, war sozusagen besorgte das Bewusstsein, das bezeugend erhalten ist in der Literatur und in Dokumenten aus dem Alltagsleben jener Menschen, also rational, vernünftig und so weiter. Die rechte Hälfte, ich beziehe mich auf die rote hier, dominierte göttlich, das heißt, funktionierte durch Stimmen, Visionen, hörbare und sichtbare Halluzinationen. Die halluzinatorischen Nervenreize kamen dann von der rechten Hemisphäre zur linken und wurden vernehmbar wie echte Stimmen von außen, wie Worte und Anreden von außen kommend. So ist die große Anzahl von Zitaten in früher Literatur zu erklären, die als Stimmen von Gott, von Göttern, von Geistern, von Engeln, von Teufeln und so weiter bezeugt werden und zitiert werden. Die Menschen jenes Zeitalters, behauptet James, hatten ein dämmeriges, englisch dim, Bewusstsein von sich und der Welt, überhaupt von aller Wirklichkeit. Und so wurden sie geleitet in allen wichtigeren Angelegenheiten von diesen Stimmen. Ich erinnere Sie auch an den Dämon des Sokrates, ähnlich wie heute noch Schizophrene ihren eigenen zwingenden oder erleuchtenden Halluzinationen folgen. Nach James fehlte diesen Menschen das rationale Bewusstsein, eventuell in verschiedenen Situationen, das evolutionär sich erst nach und nach später entwickelte und heute zur Dominanz gekommen ist, besonders seit der Zeit von Plato an aufwärts. Dann möchte ich noch dazu, ich nehme das aus dem Omni-Heft, eine amerikanische Zeitschrift vom September 1982, wo Nobel-Laureat Roger Sperry, USA, und dann auch Alexander Luria, UdSSR und andere zitiert werden mit ihren Forschungen betreffend der beiden Gehirnhemisphären. Sperry erzählt, dass er fand, dass die linke Hemisphäre des Menschen die Erfahrung der Wirklichkeit zerlegt in Zeiteinheiten, in Zeitordnung, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. In der rechten Hemisphäre aber geschieht intuitiv die Ertastung des Sinnes, der Bedeutung der Eindrücke, der Erfahrung und ein Vorfühlen in die Zukunft. Sperry testete auch mit dem eigens entworfenen HPC-Test, das heißt Hemispheric Consensus Prediction Test, Studenten und Professoren der Universität von Los Angeles, von Berkeley und andere, und er testete leitende Angestellte von Versicherungsgesellschaften in USA und Kanada, ferner auch Leute von der Medienindustrie, Schriftsteller, Schauspieler, Filmproduzenten. Nach Sperry werden die beiden Hemisphären der Gehirnevolution bestätigt, und zwar so, dass in Zukunft durch die Pflege auch der rechten Hemisphäre Vorhersagen, Vorausschauen bei Spekulationen über Zukünftiges und Ähnliches an Denkarten sich entwickelt. Die Resultate waren damals durch den Test so und werden fortwährend gemacht, so überraschend, weil aber diese Forschung noch in den Kinderschuhen steckt, können, wenn die Hypothesen betreffender Hemisphären stimmen, die wirklich großen Dinge betreffend Vorschau, Vorhersehen, Prophezie, Vorahnung und so weiter erst noch erwartet werden. James und Sperry sind natürlich viel diskutiert, gerade von Könnern und Wissern, die bleiben aber offen für alle Kritik. Sollten diese Leute recht behalten, dürfte es große, ja unerwartete Ernüchterungen, vielleicht Erschütterungen geben auf den Gebieten, wo Anleitungen, Befehle, Gebote, Offenbarungen als vom Jenseits kommend geglaubt, gelehrt, dokumentiert worden bzw. werden. Hier sehen Sie, dass eigentlich, ich habe das ziemlich willkürlich gemacht, geradezu naiv, der Mensch heutzutage hat ein vordergründiges Denken. Sie sehen, ich habe das nur willkürlich hineingeschrieben. Womit beschäftigt er sich in Gedanken? Mit Persönlichem, sogar mit Statistik, mit Erinnerungen, mit Administration, Verwaltung und so weiter, mit Rechnungen, mit Steuern, mit Budgets, mit Konferenzen und so weiter. Sie können das ja von dort ablesen. Auf Imagination, Einbildung, Fantasie stülpen. Und genauso Intuition, zu der wir später kommen werden. Der moderne Mensch, der heutige Mensch, und ich muss Ihnen sagen, ich bekenne ganz ehrlich, ich betrachte mich ja gar nicht mehr als Mensch des 20. Jahrhunderts. Ich sage immer, ich bin schon des 21. Jahrhunderts. Der moderne Mensch nimmt das ganze All unter seine Denkhaube. Und dahin gehören ja dann unsere Physiker, unsere Biologen, unsere Mediziner und wie sie alle sind. Nun nehme ich nur einige Beispiele, wie Imagination eigentlich Dinge sieht, verändert und so weiter. Wir haben schon mit 9 Monate alten Kindern jetzt Versuche und Forschungen, wie sie sehen, perzeptieren und so weiter. Und wie sie das dann darstellen. Bitte die nächste Darstellung. Da sehen Sie hier Kinder und ihre Vorstellungen, ihre Einbildung in Bezug auf die Darstellung eines Baumes. Und das geht hier vom ersten Lebensjahr bis hinauf in die verschiedenen Zweige. Sie können ja den Text dazu lesen. Zweitens, die zweite Hälfte, da sehen Sie die Vorstellung des Kindes bis hin zum also vom Menschen überhaupt. Es ist immer noch kein vollkommener Mann wie von Chagall oder von Leonardo da Vinci, aber es werden doch imaginativ diese Charakteristiken schon herausgestellt. Und die Fantasie kann das alles verändern, nicht nur in Farbe, auch in Form. Jetzt habe ich von einer sehr lieben Bekannten, die hat mir das allerdings in Farbe geschickt, aber ich konnte es nicht besser nehmen. Das nächste bitte. Das ist jetzt etwas anderes. Das ist der unsichtbare Spielkamerad. Ich bringe das hier rein deswegen, dass Sie wissen, was die Fantasie und die Einbildung, was die Imagination bei den Kindern alles vermag. Und dazu möchte ich Ihnen jetzt schnell das vorlesen. Ich habe das auch aus dieser Zeitschrift Omni vom Juli 82. Stefan King, ein bekannter Filmregisseur, erinnert sich lebhaft, Zitat: Ich war der Jüngere von 2 Buben. Mein Bruder war ständig mit seinen Interessen beschäftigt. Meine Mutter arbeitete und ich ging so allein herum. So erfand ich mir einen Spielkameraden, den niemand sonst sehen konnte. Ich war mir bewusst, dass er nicht wirklich war und dass ich deshalb sehr vorsichtig sein musste, ihn zu rufen, wenn andere Leute herum waren, die mich sonst für verrückt gehalten hätten. Ich nannte ihn Cherry und er war bei mir für 2-3 Jahre. Er war einfach großartig. Er tat alles, was ich wollte, Kartenspielen und andere Spiele, vieles andere. Wenn Cherry gewann, war er immer großherzig und ließ es mich nie fühlen wie andere Jungen, mit denen ich in Wirklichkeit spielte. Nun, dazu ist zu sagen, Kinder verbringen viel Zeit damit, in einer von ihnen gemachten Welt zuzubringen und die täglichen Bewohner dieser Welt sind die außerordentlichen Geschöpfe, die sich die Kinder als Gespielen erfinden. Diese unsichtbaren Charaktere, unähnlich anderer Gebilde, nehmen für die Kinder auch körperlichen Raum ein. Für das Kind hat die Fantasieperson eine wirkliche Gegenwärtigkeit, wie sonst in keiner anderen Phase des Lebens. Und das ist jetzt eine Urlandschaft von dieser sehr lieben Bekannten, Ingeborg Bengel aus Reutlingen, wie der Mensch sich hinein und zurück denkt in die Urlandschaften. Das ist noch viel schöner in Farbe, ich habe es aber leider nicht in Farbe fertiggebracht. Hier sehen Sie die Änderung von Fantasie und das ist Marc Chagall. Und zwar betrachtet er da sich selbst und sein Dorf. Eine imaginäre Vorstellung seines Dorfes, seiner Heimat. Sie sehen ihn dort als kleines Männchen in der Mitte und die Kuh ist sehr groß und so weiter. Das ist von 1911, was die Vorstellung, die Einbildung alles machen kann. Hier haben Sie dem Russen Dokupil, der Leser. Reimen Sie sich das zusammen. Das ist eine Imagination 1981, dieses hier. Der Leser, ja, das Buch ist schon da. Und da reicht er hinaus, ich weiß nicht womit. Aber jedenfalls, er ist der Leser, der die Seiten über sich bringt. Das zweite wollten wir sehen von dem anderen. Und hier haben Sie einem Käsekopf. Von Ina Barfuß, 1982. Die Fantasie kann alles verändern. Die Einbildung ist fähig, die größten Ereignisse darzustellen, aber auch die Wirklichkeit zu verändern. Nun, danke. Imagination. Das nächste, bitte. Da haben Sie von William Blake einen Stich, und zwar nennt er das Urizen versinkt in den Wassern des Materialismus. Das ist gemacht im Anfang dieses Jahrhunderts. Und Sie sehen, Urizen versinkt in den Wassern des Materialismus. Auch eine Vision, eine Einbildung von einem Künstler mit großer Imagination. Das nächste bitte. Wir sind schon ganz im 21. Jahrhundert. Das ist das Ich im Elektron. Können Sie sich damit identifizieren? Danke, ich gehe weiter. Nun, Imagination hat auch einen großen Einfluss auf das Wohlbefinden, die Gesundheit eines Menschen. Wohlbefinden, befriedigt sein, Glücksgefühl können sehr wohl von Imagination beeinflusst werden. Gleicherweise aber kann Imagination auch zu Depressionen, zu Umschattungen des Gemüts und so weiter führen. Ja, Krankheiten erzeugen und unter Umständen zu Tode führen. Ich zitiere auch wiederum aus Omni. Die Übersetzungen sind immer von mir und ich habe sie verhältnismäßig frei gemacht. Ein berühmter indischer Arzt zeigte schon 1930 die Macht des Geistes und der Imagination in einem überraschenden, tödlichen Experiment. Er führte es durch mit Erlaubnis an einem zum Tode Verurteilten. Der Arzt wollte herausbringen, ob die menschliche Einbildungskraft töten könnte. Der Verbrecher war ein Meuchelmörder ersten Ranges. Mit Erlaubnis des Gerichts konnte der Arzt nun innerhalb des Gefängnisses den Verurteilten angeblich ausbluten, sodass auch den Angehörigen die Schande des öffentlichen Erhängtwerdens des Verurteilten erspart blieb. Als nun die Zeit für die Hinrichtung kam, wurden dem Verurteilten die Augen verbunden und er in einen Raum gebracht und auf einen Tisch geschnallt. Unter dem Tisch war ein Gefäß, von welchem langsam Wasser in eine Schüssel auf dem Boden tropfen konnte. Der Arzt zwickte den Verurteilten nahe der Sehnen und gleichzeitig fing das Wasser von der Schüssel zu tropfen an, so als ob der Verurteilte nun ausbluten sollte. Der Mörder hielt das Tropfen für das Tropfen seines Blutes. Als nach langer Zeit das Tropfen des Wassers aufhörte, wurde der Verurteilte ohnmächtig und starb auf dem Tisch, ohne auch nur einen Tropfen seines Blutes verloren zu haben. Es ist unmöglich, innerhalb einer Stunde Imagination und Intuition darzustellen in erfassender, umfassender Weise. Die Imagination des Menschen ist in der Sinnlichkeit verwurzelt und zugleich auf Handeln angelegt. Sprache, Kunstwerke, Musik, Erfindungen, Fortschritte in der Kultur und besonders auch das geschichtliche Handeln sind Äußerungen menschlicher Einbildungskraft und Fantasie. Desgleichen kann von wissenschaftlichem Vordringen und von technischen Erfindungen gesagt werden. Max Planck ist überzeugt gewesen, Zitat, schöpferische Wissenschaftler müssen besitzen eine lebendige Imagination für neue Ideen. Und Bernhard Schaar weiß, Zitat, Imagination ist der Anfang der Schöpfung. Du bildest dir ein, was du wünschest. Du willst, was du dir einbildest. Und schließlich schaffst du dir, was du willst. Und das gilt doch wohl von jedem Menschen. Emerson schon behauptet ganz universal, Imagination ist nicht ein Talent mancher Menschen, sondern sie gehört zur Gesundheit eines jeden. Ich gehe schnell weiter, noch so viel ich fassen kann, zur Intuition. Das Wort aus dem Lateinischen meint Anschauung, von intuere, anschauen, sehend werden, das Gegebene in sich hereinlesend zu eigen machen. Geschichtlich bis herauf ins 20. Jahrhundert wird diese Bedeutung genommen oder verstanden als geistiges Schauen, als plötzliche Eingebung, als Erleuchtung, als unmittelbares tiefen Erlebnis der Wirklichkeit. Begriff und Bereich der Intuition sollte man unterteilen. Augustinus schon unterscheidet zwischen Morgenerkenntnis Cognitio Matutina und Abenderkenntnis Cognitio Vespertina. Und Thomas von Aquin unterscheidet zwischen Primärintuition und Sekundärintuition. Morgenerkenntnis oder Primärintuition ist die unmittelbare Erkenntnis oder die sofortige Einswerdung von erkanntem Objekt mit dem erkennenden Subjekt. Das heißt, das unvermittelte Gewahrwerden des Wesens, der Essenz des Objekts, ohne vorangehendes Sinnes- oder Erfahrungsbasis. Primärintuition ist nach diesen Spekulationen die naturgegebene Erkenntnisweise der reinen, nicht inkorporierten Intelligenzen oder Engel oder Geister, sowohl der seligen wie auch der gefallenen Geister. Nun, Sekundärintuition, augustinisch gesprochen Abenderkenntnis, Cognitio Vespertina, eignet den Menschen, geschieht aber auch da ohne mittelbare Sinneswahrnehmung. Jede wahre Intuition ereignet sich unerwartet, unabhängig von Raum und Zeit und eventuell sonstigen Konditionen. Sie erleuchtet blitzartig bei alltäglichen Werken, im Beruf und bei sonstigen Erfahrungen, und wie viele Menschen wissen doch gerade davon zu berichten. Besonders beeindruckend ist solches Erleben bei künstlerischer oder forschergelehrten Tätigkeit in Analysen, Synthesen, bei Entdeckungen, Berechnungen, bei Erschließungen von Zusammenhängen, bei Experimenten und Versuchen, bei medizinischen, psychologischen Diagnosen und so weiter. Jegliche wahre Intuition geschieht überraschend, unerwartet, unabhängig von Raum und Zeit. De Broglie stellt darüber fest: Die großen Entdeckungen aufgrund von Intuitionen ereignen sich wie jähe Blitze, die mit einem Schlag eine bis dahin ungeahnte Harmonie von Zusammenhängen, Gegebenheiten, Eigenschaften, Prinzipien und so weiter erkennen lassen. Intuition kann geschehen im Wacht-, Schlaf- und oder Traumzustand. Diese sich ereignende Intuition, wann, wo, bei wem auch immer, ist ein geschenkter Erkenntnisakt, in dem das Erkannte, das Erschaute, das plötzlich Begriffene, überzeugende Geltung gewinnt im Erkennenden oder im Subjekt. Intuition erreicht die größte Dichte, wenn sich der Schauende mit dem Geschauten in unbeschreiblicher Helligkeit vereinigt weiß. Intuition kann auch in keiner Weise dem Verstand, der Vernunft, ganz allgemein dem menschlichen Intellekt untertan, das heißt verfügbar gemacht werden. Der Intellekt hat kein Kommando über Intuitionen. Er kann sie nicht herbeiführen, überwachen, vorbereiten, manipulieren. Intuition ist Geschenk, das gegeben wird, unabhängig von der Beschaffenheit, Disponiertheit, Würdigkeit des Empfängers oder Subjekts. Solche Intuition scheint sich zum Beispiel zu ereignen bei Begegnungen, für die das Volksempfinden das Wort geprägt hat: Liebe auf den ersten Blick. Klassische Beispiele gibt es viele aus den Bereichen der Kunst, der Technik, der Forschung, der Wissenschaften, der Literatur und so an. Diese Streuung und dieses Vorkommen der Intuition machen klar, dass für Intuition das wissenschaftliche Messinstrument fehlt, welches Vorhersage, Wiederholbarkeit, Experimentierbarkeit, ja sogar statistische Analysen gestatten würden. Verstand und Vernunft müssen Intuition geschehen lassen, ohne auf sie einwirken zu können. Sie können aber nachher feststellen, ausdenken, auswerten, was da gegeben wurde und Anwendungen machen. Damit verleihen sie der Intuition eventuell auch Dauer, sogar Wirksamkeit im Prozess schöpferischer Evolution und des Fortschritts überhaupt. So entflieht also Intuition jeglicher methodischen Annäherung. Es gibt bei ihr nicht das Vorherwissen, nicht die rationale Vorbereitung, nicht induktive noch deduktive Methoden. Sie entflieht allen geplanten Mitteln, wird einfach geschenkt, gelegen oder ungelegen, um ein Wort des Paulus zu zitieren. Goethe schrieb an Schiller, als er auf der Suche nach dem Urblatt, der Urpflanze und ihrem universalen Gesetz war, Zitat: alle Gestalten sind ähnlich und keine gleich der anderen. Und so deutet das Chor auf ein geheimes Gesetz, auf ein heiliges Rätsel. Wir können nichts tun, als den Holzstoß erbauen und recht trocknen. Er fängt als an, Feuer zur rechten Zeit, und wir verwundern uns selbst darüber. Geradezu unter einem Zwang technischer wissenschaftlicher Intuitionen, so möchte man sagen, stand Leonardo da Vinci. Nein, entschuldigen Sie, ich muss da noch auf das andere. Die mittelalterlichen Denker haben Intuition, Imagination in diesem Bild dargestellt. Und Sie sehen, es kommt eigentlich alles von außen, wie ja auch die Sinneswahrnehmungen von außen kommen, durch das Hören, Sehen und so weiter. Aber von dem Schatten der Erde kommt auch sozusagen die Imagination. Und das ist nach mittelalterlichem Bild ein Überlappen, ein Überhängen von Wahrnehmung und Imagination. Dann aber kommt dazu, dass der Geist des Menschen von oben her erleuchtet wird von Gott und dienend dieser Erleuchtung sind die Engel. Ganz besonders aber auch die Schutzengel, die dann die verschiedene Führung und so weiter im Leben, sogar, ich möchte sagen, provinziell bis zum kleinsten Ereignis beeinflussen können. Hier setzt sich natürlich dann der Glaube an und man kann nachforschen, inwiefern, inwieweit oder ist es nur die rechte Gehirnhälfte. Nun, geradezu unter einem Zwang technischer, wissenschaftlicher Intuitionen, so möchte man sagen, stand Leonardo da Vinci. Er notierte diese, ich sehe für von Ihnen her die rechte, das rechte Bild, nicht das linke hier, das rechte. Von Leonardo da Vinci wird gesagt, er notierte diese Intuitionen bzw. Einsichten und bis zu seinem Tode trug er diese auf ca. 6000 Merkblättern zusammen in Spiegelschrift. Erstens aus Misstrauen gegen die Mitmenschen, dass sie ihm etwas abspekulieren und zweitens, weil er Linkshänder war. Mit Skizzen und Zeichnungen sehen Sie ja, wie er das gemacht hat. Das nächste, das herüberrückende, nein, das vorherige, das auf der, nein, nein, dieses Doppelbild, dieses hier. Und hier haben Sie den berühmten Erfinder Thomas Alva Edison. Weil der Lehrer ihn einen Hohlkopf nannte, ließ der Achtjährige aus der Schule weg und kehrte nie dorthin zurück. Aber mehr als 2500 Patente zeigen seinen Namen, unter anderem Mikrofon, Phonograph und Herr Senkowski könnte noch viele mehr aufzählen. Na, das nächste bitte. Einige zeitlich naheliegende Beispiele. Hier 1963 erhielt Frau Dr. Maria Meyer, eine gebürtige Deutsche, die aber einen Amerikaner geheiratet hat und in Chicago wohnte, mit anderen den Nobelpreis der Physik. Ihre Entdeckung betraf die Bestandteile des Atomnukleus. Dr. Meyer war angeregt worden durch eine blitzartige, intuitive Einsicht, verursacht von einer im Vorübergehen gemachten Gelegenheitsbemerkung eines ihrer Kollegen. In heller Klarheit erkannte sie sofort, dass der Atomnukleus aus konzentrischen Schalen bestehe, der innerste zwei Protonen oder Neutronen enthält, die sich jeweils in weiteren Nukleusschalen oder nukleonischen Schalen vermehren, in einem Zahlenrang der sogenannten magischen Zahlen, von denen wir ja heute auch schon manches gekostet haben, und was dann hinwies oder hinweist auf die Archetypen der Sphären überhaupt. Dazu noch Karl Friedrich Gauss, einem Göttinger großen Mathematiker, der bekennt, ich habe meine Lösung, aber ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Nun, ähnliche Feststellungen kommen von anderen Mathematikern, was darauf hinweist, dass da ein Prinzip wirksam wird, das unterhalb der Bewusstseinsebene arbeitet. Im Februar 1966 stand der bekannte amerikanische Experte des Lügendetektors, Clive Baxter, vor dem schönen Drachenbaum am verstaubten Fenster seines Büros. Seine Sekretärin hatte ihn gebeten, den Baum zu gießen während ihres Urlaubs. Clive Baxter hatte die Nacht über in seiner Schule gearbeitet, wo er Polizei- und Sicherheitsbeamte aus aller Welt unterrichtete. Als er nun die Fratena sah und ans Begießen sich machte, befiel ihm plötzlich die Idee, Elektroden seines Polygraphen an einem Blatt des Drachenbaums zu befestigen, um zu sehen, wie das Blatt reagieren würde, wenn er die Pflanze begoss, wie schnell die Reaktion der grünen Geschöpfe war. Er dachte, ich will das Blatt, an dem die Elektroden angebracht sind, versengen. Und da ereignete sich an der begossenen Pflanze Folgendes. Im Augenblick, als Baxter ans Versengen dachte, ohne sich gerührt zu haben, beschrieb die Feder des Polygraphen eine lange Kurve nach oben, wie es bei Menschen geschieht, wenn sie vom Lügendetektor bedroht werden. Baxter war starr. Sollte die Pflanze seine Gedanken gelesen haben? Er gesteht, er wäre bei diesem Vorkommnis am liebsten hinuntergerast auf den Times Square, um es in alle Welt zu schreien. Pflanzen können denken. Seit jenem Februar machen die Forschungen und Experimente globale Runden wegen dieser Primärwahrnehmungen der Pflanzen. Man ist ja fast versucht zu sagen, Primärintuitionen der Pflanzen. Heute gibt es Apparate, die die Pflanzenschwingungen in Töne verwandeln und Wohl und Wehe der Pflanzen melden, wenn sich Freund oder Feind ihnen nähert. Vor circa 2 Wochen las ich auch in der Welt, der Tageszeitung, dass Physiker nun auch Moleküle identifizieren können nach dem Gesang der Moleküle. Detaillierte Untersuchungen ergeben dann immer wieder, dass erste Anstöße zu solchen Entdeckungen meist ein Erlebnis einer unerwarteten Intuition ist. Bei Pflanzen haben wir nun schon uns gewundert, wie im Falle Clive Baxter die Primärwahrnehmung eventuell Intuition überraschend. Auch bei Tieren werden seltsame Beobachtungen gemacht, die in diese Richtung weisen. Arthur Koestler bringt da Beispiele in seinem Buch Die Armut der Psychologie. Ein Beispiel genüge. Koestler erzählt, Wespen einer bestimmten Art bauen Zellreihen aus Lehm, legen in jede Zelle ein Ei, deponieren Futter für die Larve, die sich aus dem Ei entwickelt, versiegeln dann diese Zelle. Der Bau solcher Zellen oder Waben erfolgt immer von außen. Wird nun aber eine Zelle beschädigt, versucht die Wespe stundenlang vergeblich, sie nach der einzigen ihr bekannten Methode auszubessern. Stundenlang. Plötzlich aber kommt eine Intuition über die Wespe. Sie untersucht beide Seiten der Wabe und bessert plötzlich nun von der Innenseite her aus, obwohl sie das nie zuvor getan hat. Augustinus würde all diese Erleuchtungen, Intuitionserfahrungen des Menschen eingruppieren unter Cognitio Vespertina, unter Abenderkenntnis, auch die Intuitionen, denn sie künden ja nur die Spuren des Schöpfungslichtes. So sind wir also trotz großartiger Imagination und erleuchtender Intuition immer erst Spurensucher, Schattenleser. Beispiel wäre zum Beispiel Stonehenge. Ich weiß nicht, ob ich das noch habe. Ja. Stonehenge ist dieses riesen Bauwerk von Steinen, das die Schotten da aufgerichtet haben, um dem Lauf der Sonne zu folgen bzw. einzufangen und vom Schatten, den diese Steine werfen, den Lauf der Sonne, des Wetters, der Jahreszeiten abzulesen. Die Altvordern wollten die Schatten der Sonnenstrahlen einfangen, um an diesen die Bewegung des Himmelskörpers und daran die Zeit, die Tagesstunden und so weiter abzulesen. Schattenleser waren diese Menschen. Und wenn wir nun von dem frühen Bronzezeitalter, ca. 1800 bis 1400 vor Christus, zur Jetztzeit herüberdenken und auf die Röntgen- und Laserstrahlen stoßen, so ist das Bekenntnis korrekt. Wir sind noch immer Schattenleser. Und wenn wir mit den Archäologen und mit den Paläographen die Hieroglyphen und Keilschriften lesen wollen auf den neu gefundenen Tontafeln von Ugarit und Ebla, wir sind noch Spurensucher. Auch wenn wir moderne Graphologie und Handlesen anwenden für menschliche Charaktere und Psychoanalysen. Und wenn wir auf den Mond landen und die von dort mitgebrachten Rubine zerlegen oder in schärfste Teleskope blicken in die schwarzen Löcher tief draußen im Universum und sogar erwarten, dem Verschwinden der Materie zuschauen zu können, wir bleiben Schattenleser, Spurentaster. Jedoch irgendwie im Herzen keimt die große Hoffnung, ja die Sicherheit, dass wir auf dem Wege zur Cognitio Matutina, obwohl wir die Natur nicht ändern werden, das heißt auf dem Wege zum reinen Geist oder wie Teilhard de Chardin es sagt, auf dem Wege zum Nous sind. Was ich hier sehe, ich habe das hier. Die augustinische, ich habe das in Amerika gemacht für amerikanische Studenten, die augustinische Topographie, die Punkte. Und Augustinus sieht den Menschen stehen zuerst einmal in der ganzen Wirklichkeit und diese Wirklichkeit unterteilt sich ihm in Dinge, die sind, in Dinge, die sind und leben und in Dinge, die sind, leben und denken, und das ist der Mensch. Und von da können wir dann zur Cognitio Vespertina kommen. Die Cognitio Matutina, die Morgenerkenntnis, die wird nicht hindurchfiltriert durch Sinneswahrnehmung, sondern durch Wahrnehmung im reinen Geiste, im Sinne des Nun. Ich danke Ihnen sehr.